ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster, hallo. Eine neue Ausgabe SWR 1. Leute, und ich begrüße ganz herzlich den Sozialwissenschaftler Holger Marx. Herzlich willkommen.
Hi.
Sie sind Sozialwissenschaftler aus Mannheim, arbeiten unter anderem für das Netzwerk gegen Hass im Netz und Desinformation am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena. Langer Titel. Als Sozialwissenschaftler geht es Ihnen denn ganz besonders um welche Themen?
Ich bin spezialisiert auf Radikalisierung und Polarisierung, insbesondere im digitalen Kontext. Lange Zeit einen Fokus auf Rechtsextremismus gehabt, aber darauf sollte man sich natürlich nicht beschränken, wenn man die Spaltung der Gesellschaft und auch sowas wie den Rechtsruck verstehen muss. Da spielen natürlich mehrere Akteure eine Rolle.
Das heißt, die Gesellschaft liegt Ihnen ganz besonders am Herzen, oder was ist in der Sozialwissenschaft die Hauptaufgabe?
Es wäre schlimm, wenn mir die Gesellschaft nicht am Herzen liegen würde, aber grundsätzlich ist es auch ein Erkenntnisinteresse, Wissenschaftliches, was natürlich dahinter steckt, zu verstehen, wie Konflikte funktioniert. Also ich positioniere mich weitestgehend in der Konfliktforschung, und da will man verstehen, wie die Dinge sozusagen ineinander greifen, um daraus auch verallgemeinerbare Aussagen zu ziehen, die vielleicht auch politisch helfen können.
Welche Erkenntnis haben Sie denn da kürzlich gewonnen?
Kürzlich, das ist ja ein langer Prozess mit den Erkenntnissen, aber das ist jetzt auch nichts, was von heute über Nacht kommt. Ne? Ich bin hier, um über den Kampf gegen Recht zu sprechen, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe.
Naja, zumindest sind da einige Interviews mit Ihnen zu finden, dass Sie nämlich gesagt haben, dass die Gefahr eines neuen Faschismus überzeichnet werde. Haben Sie da Beispiele? Wie kommen Sie da drauf?
Ja, also wir sehen meines Erachtens im Kampf gegen Rechts auch gewisse dramatische Narrative am Wirken, ne, die dazu führen, dass man vielleicht die Gefahr, die aktuell von rechts kommt, die auch da ist, vielleicht auch ein bisschen fehleinschätzt.
Was meinen Sie mit dramatischen Narrativen? Haben Sie ein Beispiel?
Ja, wir haben seit einigen Jahren eine Zunahme sozusagen an einer Rhetorik, die sozusagen den Begriff des Rechtsextremismus stark ausweitet. Halt. Teilweise geht das ja so weit, dass auch die CDU sozusagen von manchen im linken Lager dem Rechtsextremismus zugerechnet wird. Man kennt so rhetorische Entgleisungen, wie zum Beispiel auch vom Chef der Linkspartei, Luigi Pantisano, ne, der die CDU mit faschistischer Politik gleichgesetzt hat, hat sich dafür entschuldigt. Aber es ist eine Rhetorik, die tatsächlich auch in dem Lager in Teilen zumindest auch stark verbreitet ist. Und wenn man davon ausgeht, dass sozusagen wir es hier mit Faschismus zu tun haben oder auch sowas vor neues Regime dieser Art vor der Tür steht, dann folgt da natürlich ein anderer Handlungsdruck drauf.
Wobei man natürlich genauso argumentieren kann, na, solche Äußerungen gehören doch zur freien Meinungsäußerung dazu.
Das ist ihm nicht verboten, ihm das zu sagen, aber als Sozialwissenschaftler muss ich natürlich fragen, trifft das irgendwie zu? Wir haben in der Politikwissenschaft Definition, und meine Aufgabe in der Wissenschaftskommunikation ist es dann, darauf hinzuweisen, ob hier jemand sauber mit den Begriffen Rechtsextremismus oder Faschismus hantiert. Und ich denke nicht, dass man eine sinnvolle politikwissenschaftliche Definition von Faschismus hat, die man auf die CDU anwenden kann.
Haben Sie das untersucht? Als Sozialwissenschaftler, hat sich das verändert? Ist das also extremer geworden, die Verwendung des Begriffs Extremismus? Oder war das in der Politik nicht vielleicht immer schon so, weil man da sowieso mit harten Bandagen kämpft?
Das ist jetzt natürlich nichts, der Mechanismus, der dahinter steckt, das ist jetzt natürlich nichts, was jetzt auch Linken vorbehalten ist. Wir haben das ja auch rechterseits, ne? Also auch Rechte diffamieren bis hin zum Öffentlich-Rechtlichen halt häufig alles als linksextrem. Ne? Also dieses Hyperbolische, dieses Übertreibende, ne? Das den politischen Gegner viel schlinger darzustellen, als er ist. Das ist allen politischen Akteuren, zumindest den emotionaleren eigen. Das gab es auch schon immer in der Linken, aber was eine neue Qualität gewonnen hat, ist, glaube ich, dass das eher früher eher so auf eine linke Szene beschränkt war, ne? Dieser starke Faschismusvorwurf, und dass das jetzt sozusagen auch sehr stark im bildungsbürgerlichen Mainstream, der eher links tickt, sehr stark auch vorkommt.
Über swr1.de Mail ins Studio schaltet sich Will Julam gerade in unsere Sendung ein. Und Will, es ist so, als hättest du uns gerade belauscht, denn wir haben über was gesprochen, was du gerade schreibst, nämlich apropos saubere Begriffe. Unsere Demokratie braucht weder Kampf gegen links noch gegen rechts. Gegen Extremismus ja. Mich stört zum Beispiel dieses gegen rechts. Meines Wissens ist beispielsweise die SPD links und die CDU rechts. Kampf gegen Rechtsextrem bin ich dabei. Holger Marx, was sagen Sie?
Ja, da hat der Kollege durchaus recht. Wenn ich von Kampf gegen Recht spreche, dann meine ich das in einem deskriptiven Sinne, ne, für ein Phänomen, das sich zum Teil auch selbst so bezeichnet. Aber da sind wir ja wahrscheinlich auch bei einem Teil des Problems, ne, dass hier halt irgendwie eine Ausuferung der Begriffe stattfindet, weil natürlich rechts in dem Sinne von konservativ ist, gehört natürlich zum legitimen Meinungsspektrum. Und da zeigt sich ja vielleicht auch schon ein bisschen die Ausuferung, über die wir gerade gesprochen haben. Ne? Weil es sollte, wenn schon, natürlich ein Kampf gegen die extreme Rechte oder gegen auch den Linksextremismus sein. Und das verweist schon auf das Problem, ja.
Genau. Und was Will schreibt von wegen SPD links und CDU rechts, ganz klar. Aber Sie sagten eben ja, teilweise wird die CDU dann als rechtsextrem auch bezeichnet.
Oder dass sie zumindest in die Hände arbeitet der extremen Rechten. Ne? Gibt ja so Abstufung des Vorwurfs. Ne?
Ja. Und Sie als Sozialwissenschaftler gucken ja auf die Folgen. Was hat das denn für Folgen gesellschaftlich?
Es hat die Folgen, dass man eine Gefahreneinschätzung hat, die vielleicht nicht ganz realistisch ist. Ne? In der extremsten Form äußert sich das dann vielleicht, dass Leute halt wirklich glauben, wir stehen 5 vor 1933. Und dann sehen wir auch in der Folge dessen so etwas wie diese aufgekommene Militanzdebatte. Ne? Also Danger Dan, das war ja ein großer Skandal, ne? In der Anstalt, der sein Lied dort vortragen wollte. Also ich meine, da werden Maßnahmen sozusagen fantasiert, ne, so die sozusagen den Boden der Rechtsstaatlichkeit verlassen. Und das entsteht aus diesem beschriebenen Handlungsdruck, ne, dass man eine besondere Gefahrensituation annimmt.
Nur trotzdem muss man ja unterscheiden. Wenn wir gucken, Beispiel Sachsen-Anhalt, da hat der Verfassungsschutz den Landesverband im November 2023 offiziell als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft. Also da muss man ja auch bei den richtigen Begriffen bleiben.
Ja, das ist richtig. Ne. Wenn der Verfassungsschutz das jetzt einstuft, ne, dann hat das natürlich schon Gewicht. Das sollte man natürlich aber auch nicht überbewerten. Der Verfassungsschutz ist dieselbe Behörde, die sich zum Beispiel jetzt in der Causa NSU jetzt nicht besonders gut angestellt hatte. Ne?
Trotzdem muss man das eine vom anderen trennen.
Ja, das ist richtig. Rechtsextrem bedeutet ja auch noch nicht mal unbedingt, ich will das ja gar nicht in Schutz nehmen, aber wir müssen halt die Abstufung im Blick haben, bedeutet ja auch noch nicht mal unbedingt verfassungsfeindlich. Es gibt ja auch Varianten des Rechtsextremismus. Ne? Das ist ein Verdachtsfall und ist ein Fall, der auf jeden Fall dann auch unter Beobachtung zu halten muss. Aber damit ist noch nichts darüber ausgesagt, was die richtige Strategie im Umgang ist.
Ja, und auf die richtige Strategie wollen wir zu sprechen kommen. Was wäre Ihrer Meinung nach die richtige Strategie?
Das geht in den Bereich der Handlungsempfehlungen. Das soll man immer gerne machen. Ne? Das ist natürlich ein Stück weit immer Scharlatanie, ne? Weil aus einer wissenschaftlichen Perspektive müsste man ja die Effekte untersucht haben, halt so, und man kann ja nicht in die Zukunft schauen. Ne?
Aber vielleicht können Sie in die Geschichte schauen und wissen, wie man vielleicht in anderen Situationen damit umgegangen ist.
Die Geschichte ist natürlich auch immer eine schwierige Referenz, weil die Situation und die Kontexte doch auch sehr anders sind. Aber wenn es darum ginge, wie man jetzt dem Aufstieg der äußeren Rechten wirklich begegnet, das bräuchte es ein komplexes Paket an Maßnahmen meines Erachtens und auch ein sehr starkes Umdenken in der Frage, wie Politik heute überhaupt funktioniert. Und wir müssen vielleicht auch uns gewisse systemische Fragen stellen, ob unser Repräsentationssystem, so wie es funktioniert, eigentlich tatsächlich auch die Bedürfnisse der Bevölkerung abdecken kann.
Nach dem Verfassungsschutzbericht sind sowohl rechtsextremistisches Personenpotenzial als auch linksextremistisches Personenpotenzial, so heißt das offiziell, gestiegen. Rechtsextrem knapp 59.000 Menschen, linksextrem 42.000. Macht Ihnen das als Sozialwissenschaftler Sorgen?
Solche Zunahmen sind nie gut, aber man muss sich natürlich anschauen, wie sich das genau zusammensetzt. Ich habe es ja schon gesagt, ne, so der Verfassungsschutz, das hat schon Gewicht, aber das ist nicht der Goldstandard. Ne? So, also da muss man auch nochmal als Wissenschaftler, Rechtsextremismusforscher genauer drauf schauen. Dieser starke Anstieg des Personenpotenzials, soweit ich jetzt zum Beispiel weiß, der vom Verfassungsschutz angezeigt wird, der setzt sich auch sehr stark dadurch zusammen, dass man halt irgendwie Zunahme von AfD-Mitgliedern da reinrechnet, vor allem in den Landesverbänden, die als rechtsextrem gelten. Ne? Dadurch kommt ein sehr starker Anstieg in dieser Gruppe zustande. Wenn wir uns die Einstellungsforschung anschauen, dann haben wir seit 2015 eine Zunahme rechtsextremer Einstellung in der deutschen Gesellschaft, aber nicht zum Beispiel in dem Maße, wie es jetzt hier der Anstieg signalisiert. Und übrigens steht das auch nicht in einem Verhältnis zu dem Anstieg der AfD-Wählerstimmen. Ne? Ja. Also wir haben eine sehr starke Zunahme bei rechtsaußen politisch, aber gar nicht mal so eine starke Zunahme bei rechtsextremen Einstellungen in der Gesellschaft.
Und diese Zunahme rechtsaußen politisch, die sehen wir ja nicht nur in Deutschland, sondern das ist etwas, was wir weltweit beobachten können. Woran liegt das? Gibt es da Ursachen, die Sie ausmachen?
Ja, da hat jeder seine anderen Antworten. Das ist ja eine komplexe soziologische Frage, die beantwortet viele Wissenschaftler unterschiedlich. Aber der Umstand, dass das in vielen Ländern der Welt stattfindet, vor allem in westlichen Demokratien, verweist natürlich auf strukturelle und auch systemische Ursachen. Und Ja?
Ja, als Hauptursache wird immer genannt, es ist die Angst vor Wohlstandsverlust. Ist das für Sie ein Argument?
Naja, es gibt zum Beispiel jetzt eine aktuelle Studie, ne, die dem ja so ein bisschen auf den Grund geht. Da ist natürlich zum Teil was dran, ne, dass halt irgendwie Leute auch Angst vor Veränderungen haben, beziehungsweise es muss ja nicht immer nur Angst sein. Man kann ja auch einfach unzufrieden sein mit dem, wie es in der Richtung geht. Man sollte den Begriff mit der Angst auch nicht überstrapazieren. Aber nun ja, konkret in Deutschland und in vielen anderen westlichen Ländern zeigt sich halt schon, das verdichtet sich in der Forschung, dass es vor allem natürlich der Haupttreiber der rechten Erfolge ist natürlich das Thema Migration und andere kulturelle Themen. Also wir haben gerade eine kulturelle Repräsentationslücke, vor allem in der Politik. Also gerade in den kulturellen Fragen, ne, wie Geschlechterpolitik, aber auch Energiepolitik oder auch immer, vor allem Migrationspolitik, sehen sich viele Leute nicht durch die etablierten Parteien repräsentiert. Und das ist das politische Kapital der Rechtsaußenparteien, dass dieses Problem sozusagen auch unbearbeitet bleibt, zumindest nicht zufriedenstellend, ne, für viele in der Bevölkerung.
Und da kritisieren Sie, ich glaube, Sie würden sich selbst als Linken bezeichnen, Sie kritisieren linke Identitätspolitik. Also was ist da falsch und wie würden Sie es dann besser machen wollen?
Ich erlaube mir mal ein bisschen zuzuspitzen. Also ich begreife linke Identitätspolitik, wenn man das so will, noch nicht mal wirklich als links. Links ist natürlich ein Behelfsbegriff. Ne? So, ich verbinde da eher eine Politik, die sich sozusagen den unteren Klassen verbunden fühlt, ne? Auf soziale Gleichheit drängt. Das hat über die letzten Jahrzehnte jetzt viel mehr diese Form angenommen, ne? Dass man links viel stärker mit Fragen von Vielfalt, Antidiskriminierung und so weiter verbunden. Das ist natürlich alles auch richtig. Und berechtigt, aber der Modus, in dem das erfolgt, ne, linke Identitätspolitik erzeugt auch sehr viele Ausschlüsse halt so und auch sehr starke Abstoßungseffekte. Und vor allem hat das meines Erachtens zu einer Art kulturellen Klassenkampf geführt. Also wir sehen sehr stark, dass diese linke Identitätspolitik, die Themen, die damit zusammenhängen und wie sie bearbeitet werden, vor allem von einem urbanen Bildungsbürgertum getragen werden, was eigentlich relativ privilegiert ist, meistens auch politisch sehr homogen, ne, und dass das sehr stark im Kontrast zu den Vorstellungen vor allem halt von Arbeitern und Arbeitslosen steht. Und deswegen ist es dann auch nicht verwunderlich, ne, wenn das sich über die Zeit darin dann bemerkbar macht, dass die Leute nach rechts abrutschen.
Haben Sie ein Beispiel dafür?
Wofür genau?
Für die linke Identitätspolitik, wo Sie sagen, ja, da hat's, also was ich raushöre, Sie sagen ja, die Linken haben es so übertrieben, dass sie den Rechten den Boden bereiten.
Ja, was heißt hier übertrieben? Es ist halt eine Handlungslogik, die folgt aus bestimmten Annahmen. Da sind wir vielleicht auch bei dem Thema ein bisschen in der Sendung halt so. Also erstmal muss man verstehen, linke Identitätspolitik zeichnet sich für mich nicht dadurch aus, dass man sich für die Interessen von Minderheiten oder Diskriminierten einsetzt. Das ist für mich Interessenpolitik. Für subalterne Gruppen nennt man das. So, Identitätspolitik ist dieses Arbeiten in der Politik qua Identität, ne? Also dass man zum Beispiel politische Wahrheiten über Merkmale definiert. Im Alltag macht sich das dann bemerkbar in du als Mann hast hier vielleicht nichts zu sagen, ne? Diese sehr starken Essentialisierung von Gruppen, ne? Und darüber finden sehr stark Ausschlüsse statt. Es gibt dieses Konzept der Betroffenheitsperspektive, die sehr stark aufgewertet wurde. Das hat natürlich eine Berechtigung, aber wenn das sozusagen zum Totschlagargument in den gesellschaftspolitischen Debatten wird, dann haben wir natürlich ein Problem, weil sich dann Wahrheit nicht mehr über das vernünftigste Argument bestimmt.
Heißt, ja. Schlägt dann ins Gegenteil über?
Das sind dann so Sachen, vor allem so forciert, dass so eine Politik stattfindet, wenn sie in den Alltag eingreift, wie man sprechen darf, wie man sich verhalten darf, wenn damit auch politische Ausschlüsse stattfinden, wie du bist rechtsextrem, weil du hier zum Beispiel jetzt eine bestimmte Betroffenen Perspektive nicht akzeptierst, ne? Wo man annimmt, dass sie dem Betroffenen gehöre, dann erzeugt das die entsprechenden Abstoßungen und auch zum Abriss identitärer Brücken. Ne? Also sozusagen, Leute werden erstmal politisch heimatlos und suchen dann vielleicht woanders Anschluss.
Sozialwissenschaftler Holger Marx heute Vormittag bei uns in SWR1 Leute. Eine Mail aus Balingen-Weilstätten kommt rein von Jürgen und die greifen wir gerade mal auf, weil ich mir vorstellen könnte, viele denken so wie Jürgen, weil er schreibt, der Studiogast Herr Marx hat geäußert, manche haben die Angst, dass wir vor 1933 stehen. Die Angst habe ich auch, vor allem bei der AfD. Die Ansichten müssen einen sehr besorgen. So hat es bei Hitler auch angefangen. Ich denke, manche haben im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst. Was sagen Sie?
Ich würde bin ein bisschen perplex. Man sollte Sorgen und Ängste natürlich ernst nehmen. Das gilt für alle Richtungen und das gilt für alle Bürger auch, würde ich sagen. Deswegen möchte ich das nicht abtun, ne? Aber wenn wir uns das mal historisch genau anschauen, dann würde ich doch schon davor warnen, ne, die AfD gleichzusetzen, vor allem mit der NSDAP. Also wir können eine Debatte darüber führen, über faschistoide Elemente in der AfD. Die gibt es sicherlich auch. Aber daraus einen Faschismus oder gar auch noch seine extremste Variante, den Nationalsozialismus zu machen, ne, das kann man meines Erachtens nicht so historisch vertreten. Die NSDAP war eine offen demokratiefeindliche Programm, die das offen in ihrem Programm stehen hatte. Es fällt in die Zeit der Zwischenkriegszeit. Ne? Es ist eine sehr verrohte Gesellschaft. Es gibt militante Straßenbewegungen, halt so. Ein eliminatorischer Antisemitismus, das hat eine ganz andere Qualität. Und Berlin ist auch nicht Weimar. Halt so. Man kann Angst haben vor der AfD. Da ist eine illiberale Richtung natürlich zu erwarten. Halt so. Aber momentan sehe ich das nicht. Und insofern kann ich da hoffentlich auch beruhigen. Ne? Wir sollten vielleicht auch weniger mit Angst arbeiten.
Es ist dennoch nicht nachvollziehbar, dass da viele Menschen Parallelen sehen. Also auch nochmal zurückzukommen, der Verfassungsschutz hat den Landesverband Sachsen-Anhalt offiziell als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft und das Grundgesetz verbietet eben Verfassungsfeinde. Also demnach ist es doch geboten, dagegen zu halten.
Wie gesagt, rechtsextrem ist nicht gleich Faschismus. Faschismus ist eine Variante des Rechtsextremismus halt. Im Zentrum des rechtsextremen Denkens steht vor allem die Vorstellung von einem, sagen wir mal, einem homogenen Ethnostaat halt so, ne? Das muss jetzt noch nicht unbedingt die krasseste autoritäre Ausformung beinhalten, wie jetzt im Faschismus oder im Nationalsozialismus. Varianten des Rechtsextremismus sind zum Teil durchaus auch mit demokratischen Ordnungen denkbar. Also man muss da schon sehr unterscheiden. Man sieht zum Beispiel auch, die Rechten diskutieren selbst zum Beispiel im Kontext von Italien über eine Melonisierung, ne? Weil man auch sieht, dass in Regierungsverantwortung sozusagen auch immer, wo Verantwortung übernommen wird, halt irgendwie die Kräfte sich auch mäßigen, ne? Mit der Realität konfrontiert. Das ist alles nicht ausgemacht, dass das alles immer schlimmer wird. Natürlich gibt es Parallelen. Da gibt es rechtsextremes Gedankengut. Wir müssen genau auch herausarbeiten, wie die Einflüsse dieser in der AfD sind. Es bedarf Differenzierung, weil wenn alle Nazis sind, dann sind irgendwann keine Nazis mehr. Und man läuft dann auch Gefahr, sozusagen zu ermüden in diesem ständigen Kampf gegen rechts, halt so, statt sich auf die Kräfte zu konzentrieren, die tatsächlich genuin gefährlich sind.
Also was ist konkret Ihr Punkt? Zu sagen, wir müssen mehr differenzieren in der Berichterstattung. Das Thema wird zu übertrieben behandelt in der Berichterstattung. Was ist konkret Ihre Kritik?
Ja, also es geht natürlich um rhetorische Abrüstung. Es kann nicht sein, dass vor allem junge Leute sozusagen regelrecht in Angst versetzt sind, weil sie meinen, halt der neue Nationalsozialismus besteht vor der Tür. Das ist jetzt natürlich die maximale Zuspitzung, aber das gibt es durchaus. Ne? Geht man sozusagen auch all in. Ne? Deswegen versucht man dann zum Beispiel diese Partei zu verbieten. Man versucht die Kandidaten von den Wahlen auszuschließen. Man greift das Neutralitätsgebot in der Schule an, weil man meint, das ist jetzt nötig, die demokratischen Spielregeln zu beugen. Und damit läuft man letztendlich Gefahr, selber halt natürlich das Fundament der Demokratie zumindest irgendwie ein bisschen brüchiger zu machen. Und man schafft damit vielleicht auch Instrumente, die dann in einer blaueren Republik, ne, wo die AfD in einer anderen politischen Konstellation halt mehr zu sagen hat, dann selber drauf zurückgreifen kann. Also man setzt damit sozusagen halt auch die Präzedenzen. Das kann historisch manchmal notwendig sein, aber wenn man solche Schritte geht, dann sollte man sich das ganz genau angeschaut haben und dann sollte die Analyse sauber sein, weil sonst läuft man eben Gefahr, halt unverhältnismäßig zu reagieren und damit vielleicht auch das Problem zu beschleunigen, das man eigentlich bekämpfen will, weil Aktion fördert auch Reaktion und so weiter. Ne?
Sie haben ein Buch geschrieben in Zurück nach vorn, ein sozialrepublikanisches Panorama. Da kritisieren Sie zum einen die Identitätspolitik, haben wir auch schon gehört, aber vielleicht können Sie mal auf die Lösungen kommen. Ein sozialrepublikanisches Panorama, was verbirgt sich denn dahinter überhaupt?
Ja, ich bin auch ein bisschen überrascht, dass das jetzt hier eingebracht wird. Das ist jetzt nicht unbedingt meine wissenschaftliche Arbeit, das ist ein bisschen so mein Hobby, würde ich mal sagen, also politische Theorie. Ich mache das mit einer Gruppe von Kollegen, habe das auch mit einem Kollegen Felix Zimmermann zusammen geschrieben, werden da unterstützt von einer anderen Gruppe. Auch dabei ist ein bisschen so Punkband für politische Theorie, würde ich mal sagen. Steckt auch gut Polemik drin, aber...
Ja, Sie haben ja einige Lösungsansätze. Zum Beispiel genossenschaftliche und gewerkschaftliche Strukturen sollen zum Sozialparlament aufgebaut werden. Vielleicht können Sie da mal ein Beispiel liefern, dass wir eine Vorstellung haben, wie Ihrer Meinung nach Politik aussehen könnte.
Oh, das ist gar nicht mal so die zentrale Säule. Ja, das ist einer der Gedanken, ne, dass man sozusagen halt soziale Bereiche stärker demokratisieren kann. Ne? Also, dass man sozusagen das demokratische System nicht nur auf die politische Sphäre beschränkt sieht und sozusagen jenseits von Enteignungsfantasien halt irgendwie auch mehr Teilhabe, ne, im Bereich der Arbeit, des Wohnens, des Verbrauchs und der Vorsorge zulässt. Also, wir können uns vorstellen, dass sozusagen gewerkschaftliche oder sozialgewerkschaftliche Strukturen halt irgendwie auch in anderen Bereichen zu kollektiven Rechten zum Beispiel auch ausgebaut werden. Ne? Also dass man analog wie im Arbeitsbereich, zum Arbeitsbereich so etwas wie Betriebsräte hat, also Mieterräte sozusagen, ein kollektives Wohnrecht mit entsprechenden Wohngerichten. Aber das ist gar nicht mal so sehr das Grundthema.
Sondern Ihr Grundthema ist welches?
Ja, wir befassen uns, das spielt sich vor dem Hintergrund ab. Wir haben das vor einigen Jahren angefangen zu schreiben. Das gemeinhin ja eine Krise der Demokratie attestiert wurde, die ja auch mit diesem Rechtsruck in Verbindung gebracht wird. Ne? Also es ist von einer Repräsentationskrise die Rede im Allgemeinen. Wir gehen auch davon aus, dass auch das linke Lager im Besonderen einer Krise unterliegt. Und das zeigt sich vor allem in diesem Abdriften ihrer eigentlichen Stammklientel, das waren ja lange eher auch die unteren Schichten, Arbeiter, Arbeitslosen, die eher so an das linke Lager gebunden waren. Da ist was verrutscht. Ne? So, das sehen wir ja auch in den Wahlerfolgen. Baden-Württemberg, wo wir sind, die AfD fast 40% bei den Arbeitern geholt bei der letzten Landtagswahl. Und das ist eine Entwicklung, die von länger stattfindet und womit wir uns auch schon länger befassen. Und wie vor allem diese soziale Repräsentationskrise zustande kommt. Ne? Dass vor allem bestimmte soziale Milieus sich in der Politik allgemein nicht mehr vertreten fühlen und vor allem von linker Politik nicht mehr abgeholt werden. Das ist das eigentliche zentrale Thema und daraus entwickeln wir dann aus der Analyse, woher das eigentlich kommt, dann natürlich auch ein paar Vorschläge, wie man dem begegnen könnte.
Genau, und auf die Vorschläge möchte ich gerne zu sprechen kommen und die Beispiele, denn man kann sich ja manchmal auch Beispiele aus dem Ausland abgucken, wo die es vielleicht ganz besonders gut machen. Da haben Sie ein Beispiel aus Schweden, was das Mieten angeht.
Ja, das ist eine Organisation mit diesem unaussprechlichen Namen, wie wir schon festgestellt haben. Das heißt, übersetzt einfach nur sowas wie Mietergewerkschaft. Ja, Schweden hat ein sehr eigenartiges Modell im Bereich des Wohnens. Und zwar gibt es da eine Mietergewerkschaft, die hunderttausende Haushalte vertritt. Und da gibt es Verhandlungen über Tarifmieten. Es gibt da, wie gesagt, so ein System analog wie bei uns in den Arbeitsbeziehungen halt. So, und das schon seit 1916, diese Mietergewerkschaft. Das wurde ein bisschen später etabliert. Aber wie gesagt, das sind eigentlich auch nur so Side Notes in dem Buch, die so Anregungen sind, wie man es vielleicht auch anders machen kann.
Dennoch ist es ja ganz interessant, wieso etwas dann historisch zusammengekommen ist. Denn Sie schreiben da, das ist entstanden 1915 durch Mieterstreiks und die haben dann ein Tarifpartnerschaftssystem im Wohnbereich durchgesetzt. Und da kommt dann durch, ja, das war dann eben diese Teilhabe, dass die Bürger gemerkt haben, wir können selber, wenn wir auf die Straße gehen, können wir etwas durchsetzen. Ich glaube, das ist Teil Ihrer Botschaft.
Ja, das sind andere Zeiten. Also wenn man sich anschaut, wie die Gewerkschaftsbewegung entstanden ist und wie sie ihre Rechte etabliert hat, das waren natürlich andere bewegte Zeiten aus der Arbeiterbewegung. Und die schwedische Arbeiterbewegung hat den damaligen Drive, wo es sehr üblich war, dass man als Arbeiter stark organisiert ist und vielleicht auch in Arbeitskämpfe zieht, den hat sie einfach mitgenommen und halt auf das Feld des Wohnens übertragen. Ne? Es gab auch in anderen Ländern damals stärker so Ansätze von Tenants Unions. Das ist dann aber so versandet halb so. Das ist historisch so nicht wiederholbar. Ne? Also wenn man sowas in Deutschland etablieren möchte, müsste man dann vermutlich anders herangehen. Ich denke, der entscheidende Punkt ist aber erstmal, bevor man an solche Konzepte denkt, halt so, wie kriegen wir die sozialen Verwerfungen, die wir gerade im Politischen haben, ne, was unter dem Stichwort Polarisierung verhandelt wird, in den Griff. Und wir haben eine veritable Beziehungskrise zwischen dem linken Lager und der sogenannten Arbeiterklasse im weitesten Sinne. Ich will den Begriff jetzt gar nicht historisch romantisieren verwenden.
Ja, früher war die SPD die Arbeiterpartei, ja, aber die hat ihre Klientel verloren, kann man sagen.
Ja, also es gibt noch einen gewissen Anteil, den die hält. Aber ja, wenn man mal bedenkt, wir haben schon lange eine Tendenz zum Parlament der Akademiker. Ne? Man muss sich das ja, dem Parlamentarismus ist ja sozusagen eingeschrieben, dass halt irgendwie eher Privilegiertere sozusagen die zu Teilhabe im Parlament gelangen.
70% Juristen im Bundestag.
Genau, Max Weber nannte das ja die Abkömmlichen. Das sind dann häufig bildungsbürgerliche Leute natürlich. Aber diese Tendenz hat sich in den letzten Jahrzehnten verschärft. Und sie hat sich auch deswegen verschärft, weil die SPD, die hat lange Zeit sozusagen als Korrektiv gewirkt, ne, weil die stärker natürlich noch die anderen sozialen Milieus gebunden hatte. Nach 1990 war das auch die Linkspartei im Osten noch, ne, die diese Milieus stark gebunden hat. Aber das ist ab 2015 spätestens halt sehr stark erodiert, ne, und hat natürlich auch entscheidend zu den Erfolgen bei der AfD beigetragen. Nicht nur durch Abzug von links im Osten und im Westen. Auch natürlich hat man konservativ sehr viel abgenommen, der FDP hat man viel abgenommen und man hat viele Nichtwähler mobilisiert. Aber das sind eher so politikferne Schichten gewesen, ne, die ja auch tatsächlich eher in diese Milieus gehören. Und man muss das auch eine Form von einem kulturellen Konflikt lesen, was da stattfindet.
Jetzt haben wir von der kulturellen Polarisierung gehört. Die Frage ist natürlich, wie kommen wir da wieder weg? Wie löst man das Ganze auf?
Ja, das ist natürlich eine große Herausforderung. Baden-Württemberg hat ja einen Ministerpräsident, der wollte mal ein Buch rausbringen, Übertreibt nicht, sollte das, glaube ich, heißen. Ist dann gar nicht veröffentlicht worden, aber das sollte beworben werden mit einem Zitat von ihm, ne, so wirklich radikal ist heute, wer Leute zusammenbringt. Ne, gehört wird aber heute immer, wer sozusagen laut ist. Ne. Das ist ein Problem unserer Zeit, die halt was durch den digitalen Kontext nochmal befördert ist. Das äußert sich einerseits in diesem kulturellen Klassenkonflikt, aber auch darin, dass eigentlich sozusagen die Ränder sehr stark den politischen Diskurs dominieren. Ne, weil in den sozialen Medien sind vor allem eher die Geltungssüchtigen, die lauten Leute, ne, links und rechts, ne, die jeweils im Lager sozusagen den Diskurs bestimmen. Und dieser Spirit geht sozusagen ja auch auf die Medien und die Politik über. Also eigentlich in den Einstellungen ist die Gesellschaft gar nicht so sehr gespalten, aber wir haben eine politische Polarisierung, die auf dieser kulturellen Polarisierung aufsetzt. Ne? Und deswegen ist natürlich genau das eigentlich da die Lücke, wo man rein müsste, um den Knoten sozusagen, der die Republik belastet, aufzuschlagen. Aber jetzt bin ich gar nicht konkret geworden. Ne?
Naja, vielleicht ist das auch gar nicht so einfach, aber ich möchte darauf, auf diesen Slogan, radikal ist, wer Menschen zusammenbringt, kommen. Wie ist das denn zu schaffen in Zeiten, wo natürlich ein Internet, Social Media und so weiter die Leute eher auseinandertreibt?
Ja, also wenn man den Rat an die gesamte Gesellschaft geben will, dann wäre die Formel sozusagen, dass in beiden Lagern halt sich sozusagen die moderaten und vermittelnden Stimmen emanzipieren müssen, halt so, ne, von den Lauten, die vor allem über die sozialen Medien dazu neigen, zu vereinfachen, zu emotionalisieren, zu dramatisieren. Also es braucht eine Emanzipation der Grauzone sozusagen.
Aber liegt da nicht das Grundproblem, denn die Lauten werden ja geklickt?
Ja, richtig. Wie so eine Emanzipation der Grauzone aussehen kann, das ist jetzt nochmal ein Thema für sich. Aber wenn man das jetzt zum Beispiel ans linke Lager richten würde, dann würde ich sagen, man muss sich ein bisschen frei machen von den Spaltern. Also sozusagen die Spalter spalten. Ne? Diejenigen, die sehr starke Abstoßungseffekte in der Gesellschaft erzeugen, ne, und damit vielleicht teilweise auch die Leute nach rechts treiben, ne, die müssen an Geltung verlieren. Also das heißt vor allem halt vielleicht auch ein Ende des Kulturkampfes, ne, der ja auch von links geführt wird. Also gerade diese identitätspolitischen Konzepte, die kommen eigentlich aus einer kulturrevolutionären Tradition, wie sie 1968 folgend geschaffen hat. Das geht manchmal immer so ein bisschen unter, wenn wir über Kulturkampf reden, ne? So, dass das nicht einfach nur von rechts kommt. Ne?
Nur stelle ich mir jetzt gerade vor, wie sie mit den Leuten reden und sagen, ja, kommt mal da runter von dem Bäumchen und so weiter. Und die würden natürlich sagen, die sehen sich in einer Rolle, die sehen das ja oft als Mission, die würden sich ja dann in ihrer Rolle beschnitten sehen und da kämen sie nicht weiter.
Richtig, das ist das aktuelle Mindset natürlich bei vielen, aber das ist das kann natürlich auch wieder gehen. Wir sehen ja jetzt auch in den USA, dass so ein bisschen so der Peak überschritten ist. Jetzt haben wir Galionsfiguren der sogenannten Wokeness, ne, die sich anfangen jetzt schrittweise zu distanzieren. In Deutschland wird das noch eine Weile brauchen, halb so, aber es gibt ja schon klar erkennbar einen Vibe-Shift halb so gegen diese starke Moralisierung von Politik, halb so die von manchen Sozialwissenschaftlern und alles auch einfach so eine Art Moral Grandstanding halt irgendwie begriffen wird, ne? Also da versuchen halt sozusagen soziale Milieus sozusagen ihre Moral halt so an so Themen zu beweisen, die den Alltag durchdringen. Und das erzeugt mehr Probleme, als dass es löst.
Holger Marx bei uns in SWR1 Leute. Sie sind Sozialwissenschaftler mit dem Schwerpunkt auf Radikalisierung und Polarisierung, insbesondere im digitalen Kontext. Deswegen wollen wir mal kurz in die USA schauen. Da läuft nämlich gerade ein Prozess gegen das Unternehmen Meta. Um die Plattform Instagram und Facebook geht's da. 29 US-Bundesstaaten werfen dem Tech-Konzern vor, Kinder und Jugendliche mit Instagram und Facebook gezielt abhängig zu machen. Sehen Sie darin Chancen für eine Depolarisierung?
Mit dem Urteil, falls die Unternehmen
das zu anderen... Das Urteil ist noch nicht da, aber wenn es da ein hartes Urteil gäbe, was würden Sie denken?
Dafür müsste ich mir das Problem genauer anschauen. Ich weiß nicht, wie die Klagenden sozusagen zu ihrem Urteil gelangt sind, aber ja, es ist natürlich vorstellbar. Ich meine, man kennt die Mechanismen der Abhängigkeitmachung ja auch einfach selber aus dem Alltag und kann sich auch vorstellen, wie das in den jugendlichen Alltag eindrängt. Aber das hat ja auch nochmal eine ganz andere Dimension als diese politische, weil es hier speziell um Kinder- und Jugendschutz auch noch mal geht. Ne? Das ist natürlich ein größeres Problem. Generell ist halt die Frage, wie gut kriegen wir das überhaupt hin, die Tech-Konzerne, da die Plattform zu regulieren? Und dann ist ja auch die Frage, was ist die richtige Regulation? Wir haben es in den letzten Jahren versucht gehabt mit Regulationen, ab 2021 angefangen, Netzwerkdurchsetzungsgesetz, Digital Services Act. Es gab sehr starke Eingriffe sozusagen in den digitalen Diskurs. Die Plattformen haben da ja durchaus einiges gemacht, anders halt so, aber das hat auch Gegenreaktionen hervorgebracht. Also viele Leute sahen sich in ihrer Meinungsfreiheit dann beschränkt. Das hat auch zu Polarisierungsdynamiken letztendlich beigetragen, weswegen man sich fragen muss, ob das jetzt so auch die richtige Regulierung war.
Also es heißt, es ist die größte Verbraucherschutzklage in der Geschichte der USA, weil es 29 US-Bundesstaaten sind. Wenn man das jetzt mal spekulativ spinnen würde, hat das dann auch Folgen für Deutschland? Muss es ja haben.
Da bin ich in den juristischen Fragen nicht drin. Es ist dann natürlich die Frage, wie ob die Konzerne dann dazu gezwungen sind, das auch auf europäischer Ebene anders zu machen. Weil wenn das Urteil, aber üblicherweise ist es natürlich so, dass die Urteile in den USA für uns alle prägend sind halt, ne? Weil die großen Konzerne, die dort angesiedelt sind, fallen halt unter die amerikanische Jurisdiktion. Und was dort ihnen konzeptionell aufgedrängt wird, hat dann natürlich auch Auswirkungen auf das. Aber das ist tatsächlich nicht so meine Materie jetzt, genau dieses Urteil oder dieser Fall.
Okay, aber dennoch, da Sie sich ja mit Polarisierung auch im Internet, im digitalen Kontext beschäftigen, denn es ist ja bekannt, dass die führenden Tech-Entwickler im Silicon Valley ihre eigenen Kinder vor Social Media, vor Smartphones und übermäßiger Bildschirmnutzung schützen. Also Sie sind selbst Vater, wie gehen Sie damit um?
Ich halte meine Kinder, die sind 6 und 9, weitestgehend von so digitalen Sachen fern. Die kriegen das natürlich schon in einem bestimmten Maße auch vorgesetzt, weil die sollen ja jetzt nicht irgendwie ohne die neue digitale Realität aufwachsen. Aber ich kann natürlich nur davon raten, halt so haltet die Kinder vor allem von Social Media so lang wie möglich fern. Also ich halte das nicht gut für die Hirnentwicklung. Aber das sind ja jetzt auch pädagogische Fragen.
Halt ja klar, so, ne? Aber wie kann man die Kinder dann fernhalten, wenn die Eltern häufig mit schlechtem Beispiel vorangehen und das Handy selbst in der
Richtig,
Hand haben.
Richtig, da sind wir ja auch bei dem Punkt halt so, ne? Weil wir können nicht einfach nur auf die Tech-Konzerne schimpfen, ne? Und jetzt oder dann die richtige politische Regulation verlangen, die dann selber nur Polarisierungsdynamiken auslöst, weil das notwendigerweise umstritten ist. Natürlich brauchen wir eine Regulation, aber ich denke, wir brauchen eine Regulation, die unparteiisch funktioniert, ne? Also nicht sozusagen repressiv in eine Richtung des politischen Spektrums wirkt, wie es die letzten Jahre zum Beispiel der Fall war, sondern wir müssen den Lärm allgemein senken halt so. Wir brauchen neue Spielregeln halt so für die digitale Öffentlichkeit. Unser altes Medien- und Presserecht ist sozusagen überkommen mit der neuen digitalen Realität. Und im Prinzip brauchen wir sowas wie eine Art digitalen Gesellschaftsvertrag, wo wir uns darauf einigen, wie eigentlich jetzt die Presse- und Medienspielregeln unter dieser neuen digitalen Realität funktionieren. Aber davon sind wir weit entfernt, auch weil wir mit unseren Köpfen so stark in polarisierten Debatten stecken, dass wir das große Ganze aus dem Blick verlieren. Ne?
Was kann denn ein Anstoß sein? Wie kann denn so eine Spielregel aussehen?
Naja, ist ja schon die Frage zum Beispiel, ob jetzt, wir sind in der grotesken Situation, dass wir einzelne Influencer haben, die haben dann eine größere Reichweite als manches landesweite Medium halt, also, was sehr aufwendige Verfahren unterliegt, ne? Muss sich ans Presserecht halten, ne? Es gibt ethische und journalistische Berufsstandards und so weiter, das sind alles sehr komplexe Verfahren und so ein Influencer, der unterliegt dem nicht wirklich. Natürlich kann man da natürlich auch gewisse Gesetze drauf anwenden, aber der wird nicht an denselben Standards gemessen. Ich denke, statt repressiv einzugreifen in den Diskurs, der bestimmte Inhalte herausfindet, sollte man eine mittlere Verantwortungszentrierung vornehmen. Also das heißt, dass man bestimmte Kanäle, die eine bestimmte Reichweite haben, halt so mit bestimmte presserechtlicher Verantwortung auch ausstattet. Die wollen sich gerne als Medien und Presse gesehen werden, also sollte man sie auch daran messen. Aber generell braucht es auch einen kulturellen Wandel. Also wir müssen in der Gesellschaft stärker begreifen, dass die Leute, die die sich ständig auf so den sozialen Medien ereifern, die überall mit ihrem Mikro rumrennen und den Leuten ins Gesicht halten und sich jetzt zum Volksreporter oder zum Aufklärer irgendwie erklären, dass das vielleicht auch nicht die coolsten Leute sind halt. Das ist so, ne? Und dass halt auch ein bisschen, dass die Gesellschaft vielleicht auch ein bisschen mehr entspannter werden wieder muss. Ne? Wir haben ein ständiges Dauerfeuer, alle berichten über alles. Wir haben Wellen von Empörung und Gegenempörung, das ist nicht cool. Das ist auch das, was ich meine, dass wir eine Emanzipation der Grauzone brauchen. Die meisten Leute in der Gesellschaft sind ja gar nicht so drin in diesem Social Media Game halt so. Die nehmen in den meisten politischen Fragen auch vermittelnde Standpunkte ein. Die gehen halt in der einen Frage eher bei links, bei der anderen eher ein bisschen rechts halt so. Die sind gar nicht so sehr stark in diese Lage eingehängt. Aber die haben sehr wenig zu sagen halt so, weil diese ganzen Engagierten und Lauten von links und rechts halt so ein bisschen den Ton vorgeben.
Wir wollen gerade noch eine Mail mit reinnehmen, die kommt aus Friedrichshafen von Stefan und sagt, ich habe ein paar Jahre in der Schweiz gelebt und die dortige direkte Demokratie zu schätzen gelernt. Wäre das System nicht auch was für die deutsche Gesellschaft, da sie dann deutlich mehr in die demokratischen Entscheidungsprozesse eingebunden wäre und Verantwortung übernehmen müsste? Was sagen Sie?
Ja, ob es genau das Schweizer Modell sein muss, sei es nochmal dahingestellt. Also es hat natürlich Vorzüge und auch Nachteile. Generell, wenn man mehr in Richtung Basisdemokratie oder Mitbestimmung geht, das darf man sich natürlich nicht immer nur romantisch vorstellen. Ne? Also Basisdemokratie hat auch die Nachteile, dass das die Bürger auch zum teilweise stärker gegeneinander aufbringen kann. Auf der anderen Seite erzeugt das natürlich auch den Effekt, dass die Leute mehr Verantwortung für die Entscheidungen halt auch mit übernehmen. Ne? Das kann wiederum befriedend wirken, ne? Weil so momentan schimpft man halt immer sehr stark auf die Politiker da oben, wo man selber die Entscheidung mittrifft, ist das natürlich auch ein bisschen schwieriger und dann versteht man, dass das vielleicht auch alles gar nicht so einfach ist mehr. Ne? Also insofern kann man über solche Momente nachdenken, aber ich denke, man muss sich auch nicht an einem alten Modell der Schweiz orientieren, man kann generell das neu denken, wie unser repräsentatives System funktioniert.
Da hatten Sie Ideen gesammelt, haben wir eben schon kurz drüber gesprochen und Sie stellen die Frage, ob die Union rechte Positionen normalisiert, wenn sie die Position der rechten Konkurrenz übernimmt. Wie blicken Sie darauf?
Ja, also dieses Normalisierungsnarrativ besagt ja nicht einfach nur, wenn man Position von rechts übernimmt, dann werden sie normalisiert. Das werden sie natürlich damit. Das Narrativ geht weiter, dass ja besagt wird, damit stärkt man dann nur das Original. Also es sei sozusagen nicht möglich, ne, indem man inhaltliche Konzessionen nach rechts macht, halt die AfD zu schrumpfen. Das ist kurzfristig aus meiner Sicht auch nicht möglich, aber darum geht's auch schon lange nicht mehr. Es geht darum, wieder mittelfristig Vertrauen auch aufzubauen, halt so, und mittelfristig für eine Umkehr dieses Vertrauensverlust zu sorgen. Und dieses Narrativ von der Normalisierung rechter Narrative und dass das Original damit gestärkt würde, ich denke, es ist ein Narrativ, was die Republik sehr stark blockiert. Wahrscheinlich mehr als der Gedanke von der Brandmauer, wo es ja darum geht, ob man jetzt mit der AfD koaliert, ne? Weil da geht es ja direkt um die Zusammenarbeit mit dieser Partei. Unabhängig von der Zusammenarbeit stellt sich ja die Frage, macht man in Themen, in Sachfragen, wo es nachweislich eine starke Repräsentationslücke gibt? Und das haben wir zum Beispiel beim Thema Migration. Wir haben dauerhaft eine große Unzufriedenheit hier in der Bevölkerung, die sich nicht in der etablierten Politik repräsentiert sieht. Halt so. Und das ist einer der Haupttreiber für die AfD-Politik. Und man muss mit der AfD nicht koalieren, um sozusagen in diesen Feldern, wo die Leute sich nicht abgeholt fühlen, nachweislich etwas zu verändern. Aber da steht dieses Narrativ sehr stark im Wege, ne, weil man immer Angst hat, davon profitiert das Original.
Sie haben jetzt eben als wichtigstes Stichwort das Stichwort Vertrauen genannt. Wie lässt sich denn dann Vertrauen überhaupt wieder zurückgewinnen?
So schnell von der etablierten Politik nicht. Also wie gesagt, wir analysieren das auch in unserem Buch, ne, in diesem sozialrepublikanischen Panorama als ein systemisches Problem. Unser Repräsentationssystem stammt aus einer älteren Zeit, die nicht mehr so mit den Bedürfnissen von heute zum passt. Also da kann man mal in die Schweiz schauen, ob man das anders machen kann. Aber man kann sich generell überlegen, wie zum Beispiel die Mechanismen der Personalauswahl in unserem System anders funktionieren. Vielleicht kann man auch über eine neue Verfassung nachdenken. Ich meine, Frankreich hat sich auch ohne Revolution in seiner Geschichte mehrfach eine neue Verfassung gegeben, sozusagen ein Update. Bräuchte vielleicht sowas wie eine neue demokratische Welle, ne, die versucht halt politische Repräsentation und Demokratie ein bisschen neu zu denken. Da kann man in die Schweiz schauen, in andere Modelle. Aber das ist, glaube ich, nötig, weil das Problem, was hinter diesem Rechtsruck steckt, ist eine Repräsentationskrise, die systemisch bedingt ist und die auch zu kulturellen und sozialen Ausschlüssen führt. Und wir müssen uns Mechanismen überlegen, wie das anders funktioniert, damit auch ein anderes politisches Personal nach oben kommt sozusagen.
Okay, also da bleiben noch viele Themen offen, aber danke erstmal für den Besuch heute Vormittag in SWR 1, Leute, Holger Marx.
Dankeschön für die Einladung.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
wir nehmen uns die Zeit.